herzlich willkommen zur 5. Folge von Hörstoff, dem JEF-Podcast für die Verbandsentwicklung. Ich bin Sonja, wie die letzten Male auch, und ich spreche heute über das Thema Europa, politische Bildung in der Schule. Dafür habe ich zu Gast Yvonne Fuhr. Hi Yvonne.
Hallo.
Hi Yvonne. Yvonne ist gerade Vorsitzende der AG Europe at School auf Bundesebene zusammen mit Enno Holloch. Und wir machen das so wie die letzten Male. Am Anfang vom Podcast werde ich mit Yvonne ein bisschen darüber reden, wie sie eigentlich selber zur JEF gekommen ist. Und dann nachher geht es vor allem darum, was die AG Europe at School macht, was es in der JEF für bildungspolitische Projekte gibt und wie man auch jetzt gerade in der Corona-Zeit und in Zukunft diese Schularbeit gut weiterführen kann. Genau, Yvonne, dann fangen wir an mit der allerersten Frage. Wie bist du eigentlich ganz am Anfang zur JEF gekommen?
Ganz am Anfang. Okay, das war während meinem Studium. Ich habe in Ludwigsburg studiert, duales Studium beim Land Baden-Württemberg. Und da ist der Kreisverband Ludwigsburg super aktiv in der Hochschule. Die haben sich nicht direkt bei uns persönlich vorgestellt, sondern in der Studi-Kneipe wurde ich von dem damaligen Kreisvorsitzenden angesprochen, ob ich nicht mal Lust habe, zu einem Treffen vorbeizukommen, zu einem Stammtisch. Und ich und meine Freundin, wir hatten ja sowieso nichts anderes vor und dann dachten wir, ach komm, das Thema klingt ganz interessant, wir schauen uns das mal an. Ich muss aber auch sagen, ich hatte da so ein bisschen Bammel davor, weil ich mich davor nicht sehr viel mit Politik auseinandergesetzt habe. Wir sind dann da hingegangen und mir hat es einfach sehr gefallen, wie die Stimmung dort vor Ort war, dass es nicht so eine elitäre Gruppe war, sondern dass es vollkommen in Ordnung war, dass ich mit meinem damals noch ein bisschen geringeren Wissensstand auch vollkommen willkommen war und viel lernen konnte. Genau, hat aber trotzdem dann eine ganze Weile gedauert, bis ich dann Mitglied wurde. Ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr lange quasi ein kleiner Schmarotzer der JEF-Tätigkeiten. Wurde dann aber, wann war das? Ich glaube 2015 wurde ich Basismitglied dann in Ludwigsburg, genau.
Und weißt du noch, also du hast ja auch die anderen Podcast-Folgen gehört, da haben ja alle gesagt, ja, ich habe mich schon voll für Politik interessiert, ich habe Politik studiert und so. Mhm. Und deswegen ist es voll interessant, glaube ich, wenn du sagst, eigentlich kannte ich mich nicht so gut aus. Weißt du noch, was die erste Veranstaltung war, zu der du eingeladen wurdest? War das einfach der Stammtisch dann? Oder?
Genau, das war ein Stammtisch. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, was das Thema war. Ich glaube, es war ein JEF-Mitglied, mittlerweile nicht mehr JEF-Mitglied, mittlerweile ist er über 35 Jahre alt, war im Landtag und hat uns auch von seinem Alltag im Landtag berichtet, von Baden-Württemberg. Und das fand ich super interessant, weil ja ich mich mit sowas davor nicht so auseinandergesetzt habe. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, so ein paar Insights zu bekommen und mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, mega cool. Das ist ja eigentlich das, was in der JEF oft irgendwie gewollt wird, dass man halt Leute auch außerhalb unserer Bubble, sagen wir ja immer, anzieht, die halt nicht sowieso schon European Studies studieren. Mhm. Und deswegen ist es total gut, dass du dich so willkommen gefühlt hast.
Ja, doch, das stimmt.
Und du hast jetzt gesagt, du warst lange Schmarotzer, das haben wir schon geklärt. Weißt du noch, was die erste Aufgabe war, die du für die JEF dann irgendwann übernommen hast?
Mhm. Also nachdem ich dann Basismitglied war, das war vielleicht ein halbes Jahr, dann war mein Studium auch schon vorbei und ich bin zum Arbeiten nach Karlsruhe gezogen. Und der dortige damalige Vorsitzende, also der vom Kreisverband, Julian Schaal, der ist umgezogen und wollte aufhören mit dem Kreisvorsitz und hat dann einen neuen Vorstand zusammengesucht und ist dann auf mich zugekommen und dann wurde ich direkt Kreisvorsitzende in Karlsruhe.
Wow, ja. Das ist eine steile Karriere.
Doch, ja, es ging dann doch relativ flott. Das finde ich ja auch das Schöne an der JEF. Wenn man Lust hat, sich zu engagieren, dann kann man da relativ schnell einsteigen. Und es ist nicht so, dass nur weil man nicht lange dabei ist, einem nichts zugetraut wird. Das mag ich sehr.
Voll. Und fandest du das dann schwierig, als du KV-Vorsitzende warst?
Also ich muss dazu sagen, ich war ja dieses eine halbe Jahr dieses Basismitglied und da habe ich mich auch schon ein bisschen engagiert. Also ich habe da auch bei einem Planspiel ausgeholfen. Und eigentlich bin ich schon immer so ein Mensch, der gerne Sachen mithilft und organisiert, wenn ich wo mit dabei bin. Und von daher war das die Tätigkeit an sich eigentlich nicht so das Schwierige, weil ich auch ein tolles Team um mich drumherum hatte. Was mir damals am Anfang ein bisschen schwierig gefallen ist, war diese Führung, als Vorsitzende einzugehen. Aber ich denke, das ist einfach was, woran ich dann auch gewachsen bin und ziemlich viel lernen konnte.
Also meinst du so die quasi das alles so ein bisschen im Blick zu halten, zu managen und so? Meinst du sowas?
Genau, oder auch, was mir auch sehr schwer fällt, Menschen hinterher zu rennen und zu sagen, kannst du das bitte noch machen? Das war doch auf deiner To-Do.
Okay, ja, das sind so klassische Managementaufgaben. Ich kenne das auch ein bisschen aus dem Bundessekretariat, muss ich sagen. Also verstehe ich. Und wann bist du zur AG Europe at School gekommen und was war da so der Grund?
Genau, zur AG Europe at School bin ich vor einem Jahr gekommen. Ich war letztes Jahr auf dem Bundeskongress und da wurde der neue Beschluss vorgestellt, dass man jetzt nochmal stärker in die europapolitische Bildungsarbeit einsteigen möchte und nochmal gerade den Austausch zwischen den Landesverbänden eben durch die AG fördern möchte. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch dieser steilen Karriere war ich da auch stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg und zuständig für Bildungsarbeit, weil das einfach mein Herzensthema ist. Ich gehe da sehr auf und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann habe ich mich sofort angesprochen gefühlt, als ich von dem Beschluss mitbekommen habe und die damalige stellvertretende Bundesvorsitzende Lara, mit der habe ich auch schon sehr viel zusammengearbeitet in Baden-Württemberg mit bezüglich Planspielen. Also wir sind auch ein eingespieltes Team und sie hat dann den AG-Vorsitz von der Bundesvorstandsseite übernommen und dann habe ich sie gefragt, was sie denn davon hält und dass ich sehr gerne für die Landesverbände den Vorsitz übernehmen wollen würde. Und das hat dann auch geklappt. Dann wurde ich auch gewählt und habe mit Lara zusammen jetzt ein Jahr den Vorsitz gemacht. Und jetzt seit Oktober bin ich ja in einem Bundesvorstand gewählt als Beisitzerin. Zusammen mit Pia Osmann sind wir das Team Bildung und mein Fokus liegt so auf der AG. Und jetzt bin ich Vorsitzende für den Bundesvorstand und Enno ist Vertreter der Landesverbände. Also das, was ich quasi vor einem Jahr war, macht jetzt Enno.
Genau. Mhm. Vielleicht ist das gut nochmal für die Leute, also für alle, die uns jetzt gerade zuhören, das vielleicht nochmal kurz zu sagen, weil ich glaube, wir haben bisher noch nicht über Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene gesprochen. Mhm. Das ist halt genau, wie du das gerade gesagt hast, ich glaube fast immer, ich weiß nicht, ob alle AGs das so machen, aber halt zwei Vorsitzende gibt und eine Person, die Landesverbände vertritt und eine Person, den Bundesvorstand. Habt ihr das jetzt bei allen AGen eigentlich eingeführt?
Weißt ja, du das? Genau, das ist so gewollt. Das finde ich auch echt gut so, dass auch die Landesverbände eine Stimme in den AGs haben.
Ja, voll. Ja, wunderbar. Bevor wir jetzt gleich dann auch direkt zur AG und zum Hauptthema kommen, habe ich noch eine Frage zu deiner JEF-Geschichte, die du auch schon kennst, weil ich die auch den anderen gestellt habe, nämlich was deine Lieblingserinnerung mit der JEF ist bisher.
Ja, das ist super schwierig. Also das haben alle anderen auch immer gesagt, aber mir geht das genauso. Ja, ich beziehe es jetzt vielleicht einfach mal auf das heutige Thema, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Erinnerungen, aber wenn ich es jetzt einfach mal auf das heutige Thema beziehe, auf die Bildungsarbeit, dann ist es der Moment, wenn man ein Planspiel organisiert hat. In meinem Fall ist es das junge Europäische Parlament, bei dem wir das Parlament für einen Tag simulieren und Schülerinnen und Schüler für einen Tag in die Rolle des Abgeordneten schlüpfen können. Dann ist es der Moment, wenn das Planspiel schon relativ weit fortgeschritten ist und wir in der Schlussdebatte sind und dann die Schülerinnen und Schüler am Rednerpult stehen und die quasi erstens das, was sie den ganzen Tag erarbeitet haben, vortragen, aber auch quasi alles das, was in der Vorarbeit von diesem Planspiel, die ganze Organisation, das dann ihre Reden halten, und mich macht es immer wahnsinnig glücklich zu sehen, okay, das, was wir hier erarbeiten, das bringt wirklich was. Und die haben das verstanden und es macht denen Spaß. Und sie stehen jetzt da vorne und halten Wahnsinnsreden. Und es macht mich ehrlich gesagt jedes Mal ziemlich stolz.
Das finde ich mega schön. Ja. Das kann ich auch mega gut verstehen. Ich habe auch in NRW mal bei so einer SIMAP mitgemacht, in Münster eigentlich. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe eigentlich auch auf Lehramt studiert und habe auch schon Praxissemester in der Schule gemacht. Und dann ist es auch immer so, wenn man sich halt vorher überlegt, was man so macht, und dann merkt man, dass es funktioniert und dass Leute halt was lernen, dann ist es halt voll,
genau,
voll nice.
Genau. Ja, und auch, dass es nicht langweilig ist, sondern dass es ihnen wirklich Spaß macht und sie das auch, wenn wir es so spielerisch versuchen umzusetzen, auch wirklich verinnerlicht haben. Das finde ich einfach echt super.
Ja. Ja, mega gut. Jetzt habe ich auch schon direkt eine Frage, die dann zum Hauptthema überleitet. Und zwar, wenn du jetzt gerade sagst, okay, du kannst sehen, das macht denen Spaß und die lernen halt was. Was ist denn deine eigene Erinnerung an das Thema Europa in der Schule? Gab es das viel? War das irgendwie interessant? Hast du das Gefühl, du hast alles Nötige gelernt oder vielleicht auch nicht?
Das ist, ja, wie gesagt, also sehr witzig, dass du das fragst. Ich muss sagen, eigentlich echt witzig, dass ich mich jetzt hier oute. Ich war eine totale Niete. Und zwar hat mich das gar nicht interessiert. Ich fand unsere Lehrerin damals furchtbar. Wir waren gar nicht auf einem Nenner. Sie war sehr streng und sie hat uns das überhaupt nicht, ich weiß nicht, gut beigebracht. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Erinnerung an das Thema Europa in der Schule. Gar nichts.
Ja.
Also wenn wir es behandelt haben, dann ist nichts hängen geblieben. Überhaupt gar nichts.
Ja, krass. Ja, aber dann hast du ja auf jeden Fall die EF-Zeit gut genutzt, um das alles zu lernen.
Ja, ich habe ein bisschen aufgeholt.
Ja, also man hört oft diesen Vorwurf, also ich habe übrigens auch so wie auf Lehramt studiert, so. Aber ich war auch selber in der Schule jetzt auch nicht, also ich habe mir ja immer so Sprachen gemacht irgendwie, keine Ahnung, warum ich das dann studiert habe, aber da hört man oft auch den Vorwurf oder einfach generell diesen Impuls, okay, wir müssen in den Schulen halt mehr über Europa reden. Also es liegt vielleicht nicht nur an dir, dass du dich halt nicht daran erinnern kannst, sondern es hat halt auch eigentlich de facto nicht so viel Platz im Lehrplan. Und ich glaube, es kommt auch erst relativ spät und man fängt dann so direkt so super institutionell an. Sagt so, ja, hier ist das Parlament, da ist die Kommission, und macht gar nicht so viel einfach diesen Grundgedanken und diesen ganzen Prozess. Das kommt halt, wenn dann, erst super spät.
Genau.
Aber es ist natürlich auch in jedem Bundesland unterschiedlich, da kann ich nicht für alle sprechen, so, aber es gibt schon oft diesen Vorwurf.
Also witzigerweise ist bei mir noch ein bisschen mehr aus dem Geschichtsunterricht so hängen geblieben. Klar, das Zeitliche, das ist natürlich hängen geblieben. Und ich muss auch noch sagen, ich habe im Studium auch nochmal Europarecht gehabt. Da geht man natürlich auch nochmal die ganzen Institutionen durch. Und war dann auch nochmal ein ordentlicher Grundstein gelegt. Aber gerade jetzt, wenn ich an Sovi denke, das ist total schade, weil ich bin mir sicher, sie hat irgendwas bestimmt gemacht. Aber ja, ist irgendwie nichts hängen geblieben.
Auf jeden Fall wissen wir dann jetzt, warum wir unbedingt die AG Europe at School brauchen.
Ja.
Und deswegen erzähl uns doch mal, was ihr da eigentlich in der AG macht.
Genau, also ich finde, die Arbeit von der AG baut stark auf das auf, was die Landesverbände machen. Deswegen möchte ich die AG da vielleicht nicht so in den Vordergrund stellen, weil jeder Landesverband, also viele Landesverbände auf jeden Fall, machen schon sehr, sehr viel in der europapolitischen Bildungsarbeit. Und das Tolle ist, da gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Konzepte. Ich bin aus Baden-Württemberg und wir lieben unsere Planspiele. Und wir haben zwei Planspiele, einmal das Junge Europäische Parlament und den Jugendkongress. Das Junge Europäische Parlament ist quasi so ein, ja, vergleichbar mit einem CMAP. Ich denke, da gibt es nicht viel Unterschiede. Also für alle, die den CMAP mehr sagt, ist es, vermute ich, genau das Gleiche. Aber dann gibt es natürlich auch den Landesverband Hessen, die auch oder auch Thüringen, die an Schulen gehen und Schulbesuche machen. Und das ist wieder was ich aus meiner Zeit aus Baden-Württemberg gar nicht kannte und super interessant finde. Und dann wurden zum Beispiel auch während Corona wurden Lernvideos gedreht in NRW. Und das ist einfach dieses wahnsinnig Tolle. Wir haben super aktive Landesverbände. Und jetzt kommt die AG ins Spiel. Die AG ist dafür da, zum einen Landesverbände, die noch nichts auf dem Bereich machen, was ja gar nicht verwerflich oder schlimm ist, im Gegenteil, denen das Thema ein bisschen näher zu bringen und zu sagen, okay, schaut mal hier, wir haben jetzt hier Konzepte für verschiedene Formate und ihr könnt euch die einfach anschauen und ihr könnt mit denen arbeiten und wir geben euch Hilfestellungen, dass ihr auch sowas durchführen müsst und das Rad nicht neu erfinden müsst. Und eben dann auch für die aktiveren Landesverbände geht es uns darum, dass wir uns bei Problematiken Hilfestellungen geben. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, ich habe total Schwierigkeiten, jetzt für mein Planspiel HelferInnen zu finden. Was mache ich denn jetzt? Und dann gibt es andere Landesverbände, die haben schon Erfahrungen damit gesammelt. Und dann haben wir diesen Austausch. Und dann wird sich weitergeholfen mit Sharepics und wie man das auf Social Media bewerben kann. Und das sind jegliche Themen. Das spielt zum Beispiel auch Finanzierung von Projekten, haben wir auch schon drüber gesprochen, oder Mitgliedergewinnung durch europapolitische Bildungsarbeit ist auch ein Thema. Und ja, das ist eigentlich so diese Hauptaufgabe der AG, diesen Austausch zu fördern und die Konzepte, die Landesverbände aufzufordern, den Austausch der Konzepte und des Wissens zu fördern.
Mhm. Und du hast gerade schon ein bisschen gesagt, welche Projekte es so auf Landesebene schon gibt. Mhm. Du hast bei euch heißt das Junges Europäisches Parlament, bei uns, genau, ich kenne das auch unter dem Namen CMAP, für Simulation des Europäischen Parlaments. Ja. Da hast du gesagt, Hessen geht an Schulen. Was genau machen die da? Weißt du das?
Die haben, es heißt Bellemont-Projekt. Das ist richtig cool. Und zwar kenne ich das, weil wir das Ganze während Corona, ich denke, da kommen wir später auch noch drauf darauf, haben wir das digitalisiert. Beziehungsweise die Hessen haben das digitalisiert und wir durften es nutzen. Ich möchte mir das nicht auf die Fahne schreiben. Das ist deren tolles Projekt. Da geht es darum, also was ich kenne, ist, das Programm heißt Wer regiert die EU? Und da wird total spielerisch den Schülern und Schülerinnen beigebracht, okay, was für Institutionen haben wir und wo liegt denn eigentlich welche Macht und wer könnte denn jetzt eigentlich die EU regieren? Ist es das Parlament? Ist es der Rat? Und was sind eigentlich die Ideale, die sich die EFDA wünscht? Also das finde ich auch so toll an deren Konzept, dass sie da auch nur noch so viel EF-Ideen mit reinbringen und wie wir uns das dann vorstellen als EF.
Und wie läuft das? Ist das dann so, also ich habe halt echt keine Ahnung, ich habe mir das nie genau angeguckt. Ist das mehr so ein Workshop, wo man die Fragen dann so in so kleinen Gruppen bearbeitet? Oder wie sieht dieses Spielerische dann aus? Was passiert dann direkt in der Schule?
Unterschiedlich. Also wie gesagt, in der Schule selbst war ich selbst auch noch nicht dabei. Ich weiß nur, wie sie es digitalisiert haben. Da auch nochmal an alle Hörerinnen und Hörer der Aufruf, wenn euch was interessiert, die Hessen freuen sich bestimmt, euch davon zu erzählen. Ich gebe jetzt einfach mal das wieder, was ich jetzt weiß. Also auf jeden Fall, zum einen ist es natürlich ein Input, den man zuerst ein bisschen gibt und dann in kleinen Gruppen, dass man sich zum Beispiel Texte durchliest, die bespricht, dann aber das total Spielerische eben auch, dass man sagt, okay, wir machen jetzt sowas wie eine Fernsehshow mit einer Podiumsdiskussion und jetzt vertritt zum Beispiel Person X ist jetzt Präsidentin des Parlaments und Person Y ist jetzt Präsident des Rates, Vorsitz des Rates und jetzt wird diskutiert, okay, wer hat denn jetzt mehr Macht und ist so ein kleiner Schlagabtausch. Genau. Also man versucht es dann, wie gesagt, in kleinen Gruppen besprechen und in der Gruppe wird es dann vorgetragen, was die Gruppen besprochen haben. Ja, eher dieses Spielerische.
Und wie alt sind die Schüler und Schülerinnen, mit denen oft Projekte gemacht werden? Also ist das, also was ist eure Zielgruppe so oder in den Landesverbänden, was sind da so die Zielgruppen?
Also die Hauptzielgruppe ist meistens so ab der 10. Klasse aufsteigend, also bis zum Abitur. Ich muss natürlich auch sagen, mit unserer jetzigen Bildungsarbeit erreichen wir sehr oft Gymnasien. Wir versuchen natürlich auch unsere Angebote diverser zu gestalten und versuchen auch häufig unsere, also da kann ich jetzt wieder für Baden-Württemberg sprechen, die Planspiele zum Beispiel auch an Realschulen oder an Berufsschulen durchzuführen. Genau, einfach, dass wir da nochmal ein bisschen außerhalb, wie du es vorhin auch gesagt hast, außerhalb unserer Bubble kommen und mal nicht nur die Gymnasien besuchen, sondern auch noch andere Schulen bedienen können.
Und habt ihr oder haben wir auch Angebote für zum Beispiel Grundschulen oder so? Hast du davon schon mal gehört?
Ich weiß, dass es was gibt für Grundschulen, aber ich weiß gerade nicht so genau. Ach, ich glaube, in Frankreich gehen die sehr auf Grundschüler ein. Bei der JEF Deutschland nicht, aber in Frankreich wird sehr viel für Grundschulen gemacht.
Du hast jetzt gerade schon die JEF Europe angesprochen.
Ja.
Kooperiert ihr auch mit denen? Also kriegt ihr auch von denen Ideen und tauscht ihr euch mit denen auch aus?
Ja, genau. Also über dem Ganzen steht vielleicht auch, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das komplette Projekt Europe at School. Und da das die JEF Europe versucht, das alles unter dem Begriff, so die Bildungsarbeit unter dem Begriff zu einen. Und da gibt es zum einen die Task Force Civic Education, die sich alle 2 Monate trifft und auch auf Probleme eingeht, aber auch Möglichkeiten gibt, um Projekte anzustoßen. Ein Projekt, was jetzt von der JEF Europe mit uns angestoßen wurde, ist das Projekt Europe at Home. Und da wurden wir gefragt, ob wir Webinare mitveranstalten möchten auf Deutsch, weil die bisherigen Webinare auf Englisch waren, zu den Themen Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung und auch Flüchtlinge und was deren Erfahrungen sind in der Bildung und wie wir als JEF solche Menschen vielleicht in die Bildungsarbeit integrieren können und diese vielleicht dann eben auch als Mitglieder gewinnen können.
Also so ein bisschen quasi schon die Meta-Ebene. Okay, wie können wir mit unseren Bildungsprojekten mehr Leute ansprechen? Verstehe ich das richtig?
Ja, genau.
Okay, ja. Okay, und ich weiß gar nicht, du hast gerade gesagt, die JEF macht in Frankreich viele Projekte dann mit Grundschülern und Grundschülerinnen. Weißt du ein bisschen, wie die aussehen? Ich bin da einfach so neugierig, wie man das halt gut machen kann.
Da weiß ich leider gar nichts dazu. Muss ich leider passen.
Ja, also ich habe da, glaube ich, mal so ein bisschen reingelesen und da wird halt oft irgendwie auch empfohlen, dass man so spielerisch anfängt, dass man halt einfach vielleicht so ein bisschen, also so Essen aus unterschiedlichen Ländern mitbringt und so ein bisschen so Flaggen, erstmal so diese so Vielfalt kennenlernt und dann versteht, okay, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber wir gehören alle so auch trotzdem zusammen.
Es macht natürlich Sinn, da gleich auf solche Themen einzugehen. Bezüglich Grundschulen können wir, bin ja in Deutschland, auch noch natürlich einiges an Bildungsformaten erarbeiten. Ich denke, der Grund ist, warum wir das bisher noch nicht haben, die fallen halt eben noch nicht in unsere Zielgruppe.
Weil die können noch nicht so gut Mitglied werden.
Genau.
Es lohnt sich nicht.
Und deswegen haben wir uns bisher erstmal auf andere Altersgruppen beschränkt. Aber natürlich, also da bin ich voll bei dir, das macht natürlich Sinn, wenn man sagt, wir fangen da schon gleich früh in der Grundschule an. Und ich meine, also ich bin sehr, also in der Nähe der französischen Grenze groß geworden. Und da war das eigentlich auch schon immer da und auch dieser europäische Gedanke war da. Und eben für Kinder, die in solchen Regionen groß werden, gleich die darauf zu sensibilisieren, finde ich eigentlich eine schöne Idee. Und eben auch für Kinder, die dann nicht an solchen Grenzen groß werden, zu sagen, hey, wir haben ja auch Nachbarländer und die sprechen vielleicht nicht eure Sprache, aber die sind genauso Teil der EU und wir sind eine Gemeinschaft. Und ist es nicht was Schönes, diesen kulturellen Austausch zu haben? Und das Baguette aus Frankreich schmeckt genauso gut wie das Gulasch aus Ungarn. Finde ich eigentlich eine schöne Idee.
Ich würde denken, Gulasch schmeckt vielleicht doch ein bisschen besser als Baguette, aber vielleicht ist das eine kontroverse These. Weiß ich nicht.
Also französisches Baguette, das ist super. Also okay, ja. Dafür fahre ich gern nach Frankreich.
Okay, das ist schön. Okay, ja, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen ranzoomen an die Arbeit an den Schulen, wie du gesagt hast, so eher höhere Klassen, oft auch vielleicht eher Gymnasien. Was sind denn da so die größten Herausforderungen, die ihr vielleicht dann auch in der AG diskutiert, Probleme, die ihr gemeinsam löst? Also was fällt da irgendwie, abgesehen von Corona, darüber sprechen wir gleich, aber was sind oft Herausforderungen, denen ihr so begegnet, wenn ihr solche Projekte macht?
Also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Herausforderungen. Das beginnt jetzt noch nicht direkt an der Schule, bei der Organisation. Je nachdem, was man für Partner hat oder wo man das durchführt, wie machen wir das mit Finanzierungen oder ich finde dann vielleicht auch auf den Punkt in der Schule oder im Raum dieses Planspiels, je nachdem, wo man es dann halt durchführt, kann es auch manchmal sein, also ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, dass wir ein Mitglied der Jugendorganisation der AfD bei uns hatten, also der Jungen Alternativen. Und wir haben versucht, Demokratie zu vermitteln. Und dieser Schüler hat sich da nicht so ganz eingebracht und hatte ziemlich viele, ich nenne es einfach mal, interessante andere Ideen. Ich dachte, das könnte ein Problem sein, weil ich wusste das dann auch schon vorher, dass der in der Gruppe mit dabei sein wird. War es aber gar nicht, weil die anderen Schülerinnen und Schüler dem dann gleich gezeigt haben, okay, wir sind hier für dieses Projekt und wir finden es gut und auch Demokratie finden wir toll und gut und wir möchten das jetzt hier so weiterführen und uns ist es egal, was für störende Kommentare du hier einbringst.
Ja, interessant. Das ist ja schon fast so ein Sonderfall. Ich glaube, ich habe das selber noch nicht erlebt, aber so aus Lehrerinnenperspektive ist das, glaube ich, für alle mega die Herausforderung, auch wie man mit rassistischen Aussagen von SchülerInnen umgeht oder Also da gibt es ja ganz viele, viele Sachen, die sozusagen den demokratischen Konsens verlassen. Und wie kann man dann gut darauf reagieren? Also das ist auch einfach, das ist einfach de facto schwierig, das für alle.
Entschuldigung, mir ist jetzt gerade nur noch ein Punkt eingefallen. Eine weitere Schwierigkeit könnte eben sein, eben wir versuchen ja unsere Formate relativ offen zu halten, also ein offenes Lernen zu ermöglichen und dass wir nicht diejenigen sind, die die ganze Zeit Frontalunterricht, sage ich mal, machen. Und dann kann es manchmal natürlich eine Schwierigkeit sein, dass die Schülerinnen und Schüler mit den Konzepten, die wir ihnen vorlegen, nicht direkt zurechtkommen und keine Ideen haben, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einem Planspiel sind und die haben einen Berichtsentwurf vor sich liegen und dann fällt ihnen nichts ein, wozu sie einen Änderungsantrag zu diesem Berichtsentwurf stellen können, weil sie den Bericht, wie sie ihn so lesen, in Ordnung finden. Und dann ist es eben die Aufgabe der Teamerinnen bzw. der Helfer und Helferinnen, da Hilfestellungen zu geben und kleine Impulse zu setzen, aber eben auch nur so klein, dass sich die TeilnehmerInnen da nicht bevormundet fühlen und trotzdem das Gefühl haben, dass das ihre Idee war und dass sie da selbst drauf gekommen sind.
Der Struggle jeder Lehrkraft.
Ja, das glaube ich.
Und gibt es so, also auch in den Landesverbänden, vielleicht weißt du das ja, gibt es denn sozusagen so kleine, wie soll ich sagen, so Fortbildung für die TeamerInnen, wie die sich sozusagen auf die Projekte dann vorbereiten, weil das sind ja schon keine trivialen Aufgaben, die man dann oft da macht, ne?
Ja, also da gibt es verschiedene Formate. Wenn ich jetzt nochmal einmal für Baden-Württemberg sprechen kann, wir machen vor jedem Planspiel eine Helferschulung, wo wir erstens in das Thema nochmal eine Einführung geben und dann eben auch eine Einführung, wie man dann mit den Schülerinnen und Schülern umgehen kann, was wir vermitteln wollen, wie wir es vermitteln wollen, auf Augenhöhe nämlich. Aber in den anderen Landesverbänden gibt es das dann natürlich auch für spezielle Events, dass man da eben nochmal dann sich vorher trifft und sagt, okay, wir machen das jetzt so oder so. Aber der Bundesverband bietet da auch Teamerschulungen an. Da ist jetzt sogar eine derzeit in Thüringen geplant. Und da sind wir mit Pia Schulte, die ja auch schon hier Gast im Podcast war. Die war nämlich auch mal stellvertretende Bundesvorsitzende für europapolitische Bildungsarbeit und hat da auch einen wahnsinnigen Wissensschatz. Und die unterstützt Pia Ossmann und mich gerade dabei, dass wir so eine Teamerschulung in Thüringen durchführen und genau einfach versuchen, unsere Vision von der politischen Bildungsarbeit ein bisschen näher zu bringen und was für Möglichkeiten es gibt, Europa in die Schulen zu bringen.
Ja, oft ist es ja auch so, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine CMAP schon durchgeführt hat, dann hat man oft Leute, die das richtig cool fanden und nochmal machen wollen. Mhm. Das heißt, man hat dann immer sozusagen Leute, die das schon kennen und einfach dieses Wissen so weitertragen.
Genau.
Deswegen ist wahrscheinlich oft der Start, wenn man sowas zum ersten Mal macht, die große Herausforderung, wo man besonders viel Unterstützung vielleicht braucht, weil man auch selber noch nicht teilgenommen hat. Und dann sind ja gerade bei so einer Simulation, bei so einem komplexen Planspiel schon relativ viele Orga-Schritte im Hintergrund, die halt irgendwie gut funktionieren müssen, damit auch die Schüler sich in diesem Planspiel halt orientieren können, ne?
Ja, eben, genau. Also das finde ich, hast du jetzt eigentlich perfekt dargelegt. Das ist ja auch das Tolle an der JEF. Wir haben ja immer Personen, die Erfahrung haben und diese dann natürlich auch gerne weitergeben und gerade mit Erfahrungen von anderen, wenn es jetzt eben zum Beispiel ein Schulbesuch ist, wo einer schon mal vor Ort war und der den Neulingen dann helfen kann, so was auf sie zukommt und womit sie rechnen müssen, das hilft dann doch nochmal ganz schön.
Ja, und manchmal gibt es so kleine, banale sozusagen Tipps und Tricks, die einem wahnsinnig die Arbeit erleichtern, wenn man das an dem Tag dann macht, auf die man vielleicht gar nicht selber kommt. Zum Beispiel für mich, mega so mindblowing war, dass wir halt während der CMAP in Münster parallel so eine WhatsApp-Gruppe haben.
Ja.
Das klingt halt so mega stumpf, aber das ist so hilfreich, weil du halt nicht sozusagen eins zu eins mit Personen irgendwie kommunizierst oder immer sozusagen dahin laufen musst, wenn halt alle in unterschiedlichen Räumen sind, sondern dass man halt einfach alle Infos da direkt quasi durchgibt, wie bei so einer Ansage oder so. Mhm. Und das ist so, ich wäre da irgendwie nie selber drauf gekommen, auf diese Idee. Aber als das jemand mir dann gesagt hat, war ich so richtig so, oh mein Gott, das ist so schlau. Ich werde das jetzt bei allen Projekten machen. Voll die gute Idee. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ihr solche Ideen halt richtig gut weitergeben könnt.
Ja. Ja, das ist witzig. Diese WhatsApp-Gruppe, die gibt es auch immer und überall. Also auch wenn wir Webinare durchführen, haben wir immer eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann schreiben, oh je, es kommen zum Beispiel kaum Fragen. Wir müssen mal ein bisschen mehr versuchen, die Menschen so auf Fragen zu bringen. Wie können wir den Input liefern, dass jetzt mehr Fragen kommen?
Ja.
Oder bei einem Planspiel, das dann die in den Raum geworfen wird, so, mein Gott, der Lobbyist war noch nicht bei uns, wann kommt der endlich?
Ja, genau, voll. Oder manchmal auch so total banale Sachen, so Sachen, dass, ja, der Caterer hat sich verfahren, ihr müsst jetzt 15 Minuten länger machen, wir können noch keine Pause machen.
Genau.
Keine Ahnung.
Genau, ja. Ja, oder ja. Wir sind schon fertig, was machen wir jetzt?
Ja,
ich liebe diese panischen Austausche und dann ist immer jemand in der Gruppe, der einen runterholt und einem weiterhelfen kann.
Ja, voll. Ja, mit so WhatsApp-Gruppen, jetzt übelst gute Überleitung von mir, die kann man ja auch benutzen, wenn man digitale Angebote macht. Deswegen kommen wir jetzt zum quasi Elefanten im Raum, weil wir die ganze Zeit ja über die Arbeit an Schulen gesprochen haben.
Ja.
Und ich vermute mal, da war dieses Jahr noch nicht so viel. Wie geht ihr damit jetzt um?
Ja, also ich fände es irgendwie schön, das so ein bisschen zeitlich aufzurollen, weil natürlich alle Landesverbände geplant haben mit ihren Bildungsangeboten und auch Fördermittel beantragt haben und sonstiges. Ich glaube, ich spreche da einigen von der Seele. Und dann kam Corona und alles wurde abgesagt. Und auch für mich, ich hatte in dem Jahr, also 2020, hatte ich auch 6 Planspiele eigentlich geplant und die sind alle ins Wasser gefallen und für mich war das super blöd, nett gesagt. Und dann aber war der Bundesausschuss und die Europe at School AG hat sich da zusammengetan und wir hatten dann eine kleine Arbeitsgruppe und haben uns 2 Stunden zusammengesetzt und da haben wir beschlossen, okay, wir möchten jetzt zusammen Webinare veranstalten und haben unsere Man- und Woman-Power zusammengetan und haben innerhalb von den 2 Stunden Europe at School goes Europe at Home aufgebaut und haben uns da Gedanken gemacht, wie wir denn Webinare veranstalten können, was es da braucht und wie wir die auch interaktiv gestalten können, einfach, dass es kein reiner Vortrag ist. Und ja, das ist so wieder so eine schöne Geschichte aus der AG, wo es mich auch einfach wahnsinnig stolz macht, dass ich Vorsitzende dieser AG sein darf, weil da so viele tolle, engagierte Menschen drin sind. Und ich meine, innerhalb von 2 Stunden sowas auf die Beine zu stellen, finde ich einfach super. Und dann gleich so viele Leute zu finden, die sagen, okay, ich habe da Bock, ich möchte was machen. Und da waren dann zum Beispiel auch Landesverbände dabei, die noch nicht so viel in der Bildungsarbeit machen und haben sich dann damit eingebracht. Und wir hatten ein super Ergebnis abgeliefert, meiner Meinung nach.
Habt ihr das denn schon durchgeführt, das Webinar?
Mhm, genau. Und zwar auch ganz schön, unser erstes Webinar haben wir am Europäischen Schulprojekttag durchgeführt. Das ist der 27.04. gewesen.
Schon ziemlich am Anfang.
Genau, also, das ging relativ fix. Also wir haben innerhalb von gut, wie gesagt, diese 2 Stunden und dann haben wir 4 bis 6 Wochen haben wir dann dieses 2-stündige Webinar gemacht. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass es dann nur 2 Stunden sind, ist es dann doch relativ schneller zusammen erarbeitet als ein ganztägiges Projekt. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber ja, wir waren einfach eine sehr motivierte Gruppe und haben das dann durchgeführt.
Ja, mega nice. Und schon mehrmals oder nur einmal? Wie macht ihr das jetzt? Oder gebt ihr das dann zurück an die Landesverbände?
Also wir haben diesen ersten Kickoff-Termin gehabt. Und dann haben wir nochmal ein zweites durchgeführt, wo wir dieses Bellemont-Projekt aus Hessen durchgeführt haben. Da hat auch der Landesverband Hessen so die Leitung von dem Webinar übernommen und hat es eben deutschlandweit, wurde das dann angeboten. Und dann haben wir das Ganze, sag ich mal, erstmal auf Eis gelegt, einfach weil wir vom Bundesverband auch gemerkt haben, okay, irgendwie ist es auch schwierig, auf Bundesebene solche Angebote zu promoten, weil das dürfen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sein. Und es macht viel mehr Sinn, wenn es in die Kreis- und in die Landesverbände geht. Und die Kreis- und die Landesverbände wurden ja auch super aktiv, was das anging, und haben da auch wahnsinnig viel erarbeitet. Wir haben aber auch gesagt, okay, wir haben die Konzepte hier und ihr könnt die gerne nutzen. Genau, was jetzt dann auch nochmal entstanden ist, ist im Zuge einer Kooperation mit dem DBJR, also dem Deutschen Bundesjugendring, haben wir einen Online-Activity ausgearbeitet, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, bei dem man quasi Activity spielt und die Begriffe, die man zeichnet, beschreibt oder pantomimisch darstellen muss, sind aus einem vorher vorgelesenen Text, bei dem man was über Europa lernt. Und dann muss man eben besonders gut zuhören, damit man dann weiß, was für Begriffe es sein könnten, die man gleich darstellen muss oder eben auch erraten muss. Genau, das ist noch so dieses weitere Projekt, was wir da jetzt vom Bundesverband und von der AG aus organisiert haben.
Ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, die Europäische Kommission pantomimisch darzustellen. Ich habe da jetzt noch keine Idee, wie ich das machen würde, aber auf jeden Fall eine coole Idee. Ich glaube, ich habe es auch mehrmals auf Social Media gesehen. Also und habt ihr schon Pläne dann für 2021? Also plant ihr jetzt erstmal digital oder macht ihr irgendwie, wartet ihr noch? Wie sehen da eure Pläne aus fürs nächste Jahr? Und auch, wie sind die Pläne eigentlich der Landesverbände? Was weißt du da?
Also von den Landesverbänden weiß ich, dass sie zum Teil planen, digital weiterzumachen. Eben wieder Baden-Württemberg plant jetzt ein digitales europäisches, junges europäisches Parlament. Und auch weitere Webinare sind in Planung. Aber es sind auch hybride Angebote in Planung, dass man es zum Teil digital, zum Teil analog macht. Und wir haben aber auch schon in Planung analoge Veranstaltungen durchzuführen, einfach mit der Hoffnung, dass wir da mit einem guten Hygienekonzept auch wieder Sachen analog machen können, weil ich denke, irgendwann reicht es auch mal, den ganzen Tag vorm Bildschirm zu sitzen und wir überlegen da auch ständig, was man noch anbieten könnte, wie man das Ganze vielleicht noch abändern könnte und nochmal Wissen vermitteln könnte, ohne eben diesen Webinar-Charakter zu haben. Da haben wir jetzt aber auch noch nicht den perfekten Weg gefunden, machen uns aber trotzdem weiterhin die Gedanken. Und vom Bundesverband sind ja jetzt auch Webinare geplant, eben in Kooperation mit der Deaf Europe. Wie ich es ja vorhin schon erzählt hatte, zu diesen diverseren Themen, also Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen und Flüchtlinge oder geflüchtete Personen, wie diese in uns Bildungssystem integriert sind und wie wir diese Integration zum einen verbessern können und was wir da von der EF-Seite aus machen können.
Ja, ich hab noch eine andere Frage, nämlich zum Thema, du hast das vorhin schon angesprochen, dass man manchmal halt über die Planspiele auch Mitglieder gewinnt. Mhm. Was sind denn da so die Erfahrungen der Landesverbände? Wie gut klappt das, neue JEF-Mitglieder über Bildungsprojekte zu bekommen?
Auch da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Wir haben Landesverbände, bei denen funktioniert es super. Da packt man dann einfach in die Unterlagen, denen man den Schülern und Schülerinnen gibt, einen Flyer und einen Mitgliedsantrag mit rein, rührt natürlich ordentlich die Werbetrommel, sagt, was wir sind. Dann ganz oft werden natürlich auch Fahrten beworben oder von den Stammtischen erzählt. Und dann kommen viele, die bei den Planspielen oder bei den europapolitischen Projekten dann waren, kommen dann nochmal, schauen sich das an und wenn sie dann Interesse haben, treten sie dann auch bei. Aber es gibt natürlich auch manchmal ja Probleme. Also habe ich auch schon aus anderen Landesverbänden mitbekommen, dass gerade wenn man Schulbesuche macht, es dann nicht so gern gesehen ist, dass man die dann zum Beispiel E-Mail, also einen Zettel rumgehen lässt und E-Mails einsammelt, dass man die zum Beispiel auf den Verteiler packen kann. Oder auch nicht gern gesehen wird, dass man Mitglieds Anträge rumgibt, was natürlich sehr schade ist, weil wir als Organisation in Schulen gehen und unsere Angebote zur Verfügung stellen, kostenfrei. Und natürlich geht es uns dann darum, auch Mitglieder zu gewinnen und auf uns aufmerksam zu machen.
Mhm. Und wen stört es dann am meisten? Also die Schulleitung oder wie sieht es aus?
Ich denke oftmals die Lehrer in der Klasse selbst. Ich persönlich habe leider auch, also was heißt leider, ich bin ja auch ganz froh drum, noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sich dann die Lehrer so sträuben. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen, auch nur das, was ich gerade berichtet habe, was mir erzählt wurde. Wir haben da, das war auch ein Thema in der AG, wo wir drüber gesprochen haben, was man da machen kann. Und dann haben wir eben gemeint, dass man eben nochmal die JEF vorstellen kann, was wir machen und die Flyer mitgeben und dadurch dann eben versucht, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen und dann auch nochmal mit den Lehrern und Lehrerinnen spricht, und denen unsere Motive nochmal näher bringt, damit da vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis da ist.
Ich kann mir halt vorstellen, dass halt da so die Assoziation ist, wie bei so einer Partei, dass man halt auch nicht möchte, dass die halt an der Schule das bewerben und vielleicht würde das manchen schon die Hemmung abbauen oder manche würden es vielleicht eher begrüßen, wenn man halt sagt so, nee, wir sind halt überparteilich. Mhm. Ich meine, man kann die JEF halt nicht wählen.
Ja.
Das ist vielleicht irgendwie für Lehrer und Lehrerinnen eine gute Absicherung, das nochmal zu hören. Vielleicht so, dass man so ein bisschen die Assoziation, keine Ahnung, aufmacht, dass es halt eher mehr ist, so wie so ein Sportverein, keine Ahnung. Also wir sind schon politisch, aber wir sind halt keine Partei. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Grauzone. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas halt ein bisschen helfen könnte.
Ja, ich denke, es macht halt auch einen großen Unterschied, wie viel Zeit man hat, um die JEF als Organisation vorzustellen. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule ist und nur 2 Stunden von der Unterrichtszeit übernimmt, dann kann man natürlich keine halbe Stunde lang die JEF vorstellen. Und natürlich, ich denke, wenn man die JEF vorstellt, jeder von uns wird natürlich sagen, wir sind eine überparteiliche Jugendorganisation. Aber ja, ich weiß nicht, ob mehrere Lehrer und Lehrerinnen das dann überhören. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht einfach dann nicht so die mentale Bandbreite haben, dieses Detail mitzukriegen. Für uns ist das so offensichtlich.
Genau.
Aber vielleicht kriegen die es einfach nicht mit. Kann ja oft mal passieren.
Ja, ja.
Ja. Also eine Schwierigkeit, die ich noch kenne bei der Gewinnung von Mitgliedern über Schulprojekte, ist halt, dass oft, also zumindest NRW, wir dann halt irgendwie auch die Z-Maps gemacht haben, zum Beispiel in Solingen oder halt in irgendwelchen Orten, wo es halt dann auch gar keine Kreisverbände gibt, weil wir da halt irgendwie Kontakte haben oder die das halt irgendwie dann gern machen möchten, was ja auch mega cool ist. Aber die Schüler und Schülerinnen, die halt dann Interesse hätten, gar keine Möglichkeit haben, am Stammtisch dann überhaupt mitzumachen, weil das halt so weit weg ist. Oder manchmal glaube ich auch, wenn ich jetzt sozusagen mich in meine eigene Schülerinnenrolle zurückdenke, vielleicht wäre ich auch manchmal ein bisschen eingeschüchtert gewesen, so als 16-Jährige dann in Anführungszeichen zu so Europa-Profis zu gehen. Das hängt dann natürlich von der Ausstrahlung der jeweiligen Leute ab, aber da muss man schon auch ein bisschen selbstbewusst sein, um das dann zu machen, ne?
Ja, das stimmt. Das ist gut, dass du das angesprochen hast, weil witzigerweise haben wir erst letzte Woche in der AG darüber gesprochen, dass eben bei uns in den Kreisverbänden sehr häufig Studierende sind. Und wenn man als Schüler oder Schülerin dann der GEF beitritt, da schon mal eine ganze, ganz große Portion Mut einfach auch dazu gehört, sich da nicht einschüchtern zu lassen. Und dann sind es ja meistens auch gleich die Politik-Geeks, die sich da super auskennen. Ich als Schülerin hätte mich ganz ehrlich auch nicht angemeldet, weil ich keine Ahnung hatte und mich auch da nicht getraut hätte, mich zu outen einfach, dass ich dann das nicht weiß. Mich auch einfach dumm und nicht aufgehoben gefühlt hätte. Und das ist ein großer Punkt, wo wir dran arbeiten wollen, weil wir eben ja auch Schülerinnen und Schüler als GEF-Mitglieder haben. Und wir haben uns das als Aufgabe mitgenommen, nochmal mit denen zu sprechen und die zu fragen, sag mal, warum hast du dich eigentlich entschieden, Mitglied zu werden? Kannst du uns das nochmal sagen? Weil wir versuchen einfach, zum einen die Bildungsangebote darauf auszulegen, zum anderen aber auch unseren Verband attraktiver für Schülerinnen und Schüler zu machen.
Ja. Ja, vor allem, ich meine, wenn man halt als Student mit 25, 26 der JEF beitritt, da hat man nur noch 10 Jahre. Aber eben, wenn man schon mit 16 beitritt, dann können wir 20 Jahre diese Person im Verband halten.
Eben. Ja. Also in Ludwigsburg, meinem allerersten Kreisverband, da haben wir ein Mitglied, sie ist 14 Jahre alt und die ist auch schon im Kreisverband ist sie aktiv. Und
yes,
das ist richtig toll. Also ich ziehe jedes Mal den Hut vor ihr, wenn ich sie sehe. Sie ist da super aktiv und total begeistert mit dabei und lässt sich auch gar nicht unterkriegen unter den ganzen Studenten.
Ja, mega cool. Mhm. Voll das Positivbeispiel. Wenn jetzt irgendjemand uns zugehört hat und eure Arbeit halt in der AG dann mega gut findet, wie kann man denn da mitmachen bei der AG Europe at School? Abgesehen davon, wie man, also ne, man weiß wahrscheinlich schon, wie man im Landesverband bei den Bildungsprojekten selber mitmacht, aber wie kommt man eigentlich in diese AG? Ist die offen für alle?
Genau, das ist super simpel. Einfach sich bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse findet man auf der Webseite. Da gibt es oben einen extra Reiter mit Bildungsarbeit Europe at School. Und da findet man dann die kompletten Kontaktdaten. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, über die besagte WhatsApp-Gruppe. über die sind wir super aktiv. Ein Slack-Channel und ein E-Mail-Verteiler. Und genau, dann wird man noch freigeschalten für den Drive, wo wir unsere ganzen Konzepte sammeln und austauschen. Und wir haben eine monatliche Telco jeden zweiten Donnerstag um 20.30 Uhr. Also jeden zweiten Donnerstag des Monats. Genau, da tauschen wir uns dann aus und es sind, wie gesagt, auch wirklich sehr, sehr gerne Kreis- und Landesverbände willkommen, die da nicht so aktiv sind. Und was ich auch finde, was wichtig ist, dazu zu sagen, man muss jetzt auch kein besonderes Amt haben, um in der AG aktiv zu sein. Also wenn man jetzt einfach Basismitglied ist und sich denkt, hey, ich finde es cool, ich würde da auch gern was machen, dann kann man auch gerne einfach zur AG-Sitzung und kommen oder in der AG aktiv sein oder in der AG sein und hören, was die anderen da so besprechen. Also es geht hier nicht darum, dass das ein elitärer Austausch von JEF-Persönlichkeiten ist, sondern wir wollen wirklich die Arbeit offen haben für alle.
Mhm. Ich hoffe einfach, dass wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dass dann vielleicht ein paar Leute bei euch neu dazukommen. Das wäre ja sehr schön.
Das hoffe ich auch. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage für dich, Yvonne, bevor wir dann gleich beenden. Und zwar vielleicht auch nur eine ganz kurze Antwort. Was ist denn dann jetzt dein Wunsch für die JEF für die nächsten Jahre? Oder auch vielleicht für die nächsten Jahrzehnte, wenn du sehr groß schon denkst.
Okay, ich denke jetzt sehr, sehr, sehr groß. Zum einen hoffe ich, dass wir es auch in Zusammenarbeit mit der EUD hinbekommen, in der Kultusministerkonferenz, dass beschlossen wird, Europa mehr in die Schulen zu bringen, dass alle Landesverbände super aktiv werden und versuchen, Schülerinnen und Schülern Europa spielerisch auf Augenhöhe näher zu bringen und dass wir dadurch außerhalb unserer Bubble viele junge Menschen erreichen können und denen unser positives Bild von Europa nahe bringen können. Das ist mein Wunsch.
Danke, das ist ein schöner Wunsch. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt bei dir für das ganze Gespräch. Also wir haben 57 Minuten miteinander gesprochen. Das ist, glaube ich, bisher der Rekord.
Wow.
Und auf jeden Fall vielen Dank für deine Erklärung, Ausführungen und ich hoffe echt, dass am Ende sich jemand bei euch in der AG meldet.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und auch dieses Mal möchte ich euch natürlich verraten, wo ihr die Materialien findet, die Yvonne gerade erwähnt hat. Wie sie gesagt hat, könnt ihr an die ausführlichen Vorlagen und Materialien für die Planspiele und die Workshops kommen, indem ihr euch direkt an die AG selbst wendet. Aber auch im Verbandstoffprojekt haben wir ein paar Sachen für euch bereitgestellt. Zum Beispiel eine kleine Checkliste für Bildungsveranstaltungen, an der ihr euch orientieren könnt, wenn ihr selbst eine kleine Bildungsveranstaltung plant. Und auch im Wiki der JEF könnt ihr nochmal die AG Europe at School nachschlagen und lesen, was die da über sich selbst schreibt. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über den Treffpunkt Europa, das Webmagazin der JEF, und da auch über die verschiedenen Partnermagazine in anderen Sprachen. Bis dahin hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit inzwischen ja schon. Wenn ihr Kritik, Lob oder Fragen zum Podcast habt, schreibt immer gern an podcast@jef.de und schickt uns gerne auch Vorschläge für Themen, die ihr gern in zukünftigen Folgen behandelt sehen wollt oder eigentlich hören wollt und gerne auch Vorschläge für Gäste. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und wir hören uns demnächst wieder.